Ich möchte nochmal die Verse lesen, die ich gestern schon gelesen habe aus dem Buch Hiob aus Kapitel 28, die Verse 1 bis 11. Und ich werde auch anschließend erklären, was das Übertragen für die heutige Zeit bedeutet. Denn für das Silber gibt es einen Fundort und eine Stätte für das Gold, das man läutert. Eisen wird hervorgeholt aus der Erde. Und Gestein schmilzt man zu Kupfer. Er hat der Finsternis ein Ende gesetzt und durchforscht bis zur äußersten Grenze das Gestein der Finsternis und des Todesschattens. Er bricht einen Schacht fern von den Wohnenden, die vom Fuß Vergessenen hängen hinab, fern von den Menschen schweben sie. Die Erde, aus ihr kommt Brot hervor, und ihr Unteres wird zerwühlt wie vom Feuer. Ihr Gestein ist der Sitz des Saphirs und Goldstaub ist darin. Ein Pfad, den der Raubvogel nicht kennt und den das Auge des Habichts nicht erblickt hat, den die wilden Tiere nicht betreten, über den der Löwe nicht hingeschritten ist. Er legt seine Hand an das harte Gestein, wühlt die Berge um von der Wurzel aus, Kanäle haut er durch die Felsen und allerlei Kostbares sieht sein Auge. Er dämmt Flüsse ein, dass sie nicht durchsickern, und Verborgenes zieht er hervor an das Licht. Soweit einmal einige Verse aus dem Buch Hiob aus Kapitel 28. Und das, was wir dort haben, ist, dass uns der antike Bergbau beschrieben wird. Und wir werden gleich sehen, wie erstaunlich modern das ist und was Hiob für eine außergewöhnliche Kenntnis über technische Fragen hat, obwohl er wahrscheinlich gar kein Ingenieur oder Techniker gewesen ist. Es geht um Metalle der Bibel und es gibt einen Vers, da werden tatsächlich sämtliche Metalle erwähnt, die in der Bibel vorkommen und das ist ein Vers im 4. Buch Mose und dort finden wir auch eine gewisse Reihenfolge, die immer wieder beibehalten wird. Nämlich zuerst das Gold und dann das Silber, dann das Kupfer, das Eisen und das Blei. Und auch in Versen, wo nur einige von diesen Metallen vorkommen, bleibt die Reihenfolge doch die gleiche. Silber, Eisen, Zinn und Blei, da werden sie erwähnt als eine Handelsware. Das heißt, zu Zeiten, als es noch kein Geld gab, wurde eben mit Metallen gehandelt oder besser gesagt mit Metallstücken, die abgezählt oder abgewogen wurden. Und es gab Fachleute, die mit diesen Metallen umgehen konnten, um wieder die gleiche Reihenfolge, Gold, Silber, Eisen und Kupfer. Wir brauchen diese Fachleute nicht für Zinn und für Blei, weil diese Metalle im Endeffekt für ganz andere Zwecke benutzt wurden. Wir sehen das gleich. Aber nicht nur, dass uns die Bibel einiges über die Metalle sagt und dass die Metalle in der Bibel auch eine ganz wichtige, ich sag mal, geistliche Bedeutung für unser Leben haben, erfahren wir auch etwas darüber, wie diese Metalle abgebaut worden sind. Und hier sind noch einmal die Verse aus dem Buch Hiob, aus Kapitel 28. Und das, ich habe das in verschiedene Farben unterteilt, weil im Endeffekt jede Farbe uns einen bestimmten, ich sag mal, Schritt beschreibt, wie das im Bergbau üblich gewesen ist. Das Erste, was wir dort erfahren, das ist die Farbe Grün, ich fange damit an, dass es eben verschiedene Metalle gab, und dass diese Metalle unterschiedlich abgebaut wurden und dass man diese Metalle auch unterschiedlich bearbeiten musste. Das heißt, wenn die Bibel etwas über technische Dinge sagt, dann ist sie ein erstaunlich präzises Buch. Ich habe gestern schon gezeigt, dass wenn die Bibel etwas über Naturwissenschaft sagt, dann sagt sie die Wahrheit. Und wenn sie was über Geschichte schreibt, dann ist die Bibel ebenfalls wahr, weil sie halt das Inspirierte, das heißt, das von Gott eingegebene Wort Gottes ist. Und wenn sie etwas über technische Abläufe beschreibt, dann beschreibt sie es eben so, wie es in der damaligen Zeit gewesen ist. Und einige von diesen Prozessen kann man sogar archäologisch nachweisen. Ich werde das hier noch auf einigen Bildern zeigen. Der nächste Schritt, den wir finden, ist natürlich, dass es in diesen Bergwerken, die in der Regel unterirdisch waren, dass es dort dunkel und finster gewesen ist. Und dass deswegen die Bergleute unbedingt Licht benötigten, um eben diese Finsternis zu erhellen. Wahrscheinlich wurden Sklaven für die Arbeit benutzt. Und die Bergstätten oder ich sag mal die Minen, die lagen in der Regel weit entfernt von den Städten. Und ich zeige das her noch bei einer Mine, die tatsächlich im Süden von Israels liegt, nämlich Timna, weit weg von irgendeiner Stadt, wo Menschen lebten. Was man dort ausgegraben hat, das deckt sich wunderbar mit dem, was wir hier in dem Buch Hiob finden. Hiob schreibt ja nicht genau, um welchen Bergbau es sich handelt, ob es jetzt um Eisenerz, um Kupfer oder um Gold oder um Silber geht. Er schreibt das ganz allgemein, wie das damals funktionierte. Aber eins ist sicher, und das zeigen auch archäologische Funde. Erstens waren die Minen weit entfernt von den Wohnstätten. Und zweitens wurden für die Hauptarbeiten eben auch Sklaven eingesetzt. Der nächste Punkt ist, wenn es heißt, die Erde, aus ihr kommt Brot hervor. Das heißt, oberhalb dieser Bergwerke, dieser Stollen, die man in den Berg getrieben hat, da hat man ganz normal Getreide gesät. Und aus diesem Getreide hat man dann eben das Brot hergestellt, was auch die Arbeiter benötigten, eben für ihren Bergbau. Gleichzeitig unterhalb dieser Schicht hat man eben dann die Mineralien abgebaut. Das Ganze ist so weit entfernt, dass im Endeffekt kein Vogel das von oben sehen kann, wenn er noch so scharfe Augen hat. Kein Löwe würde sich jemals trauen, in diese unterirdischen Dinge hineinzugehen, und das nicht, obwohl er der König der Löwen, der König der Tiere ist. Das heißt, diese Stollen, diese Schächte, die dort gegraben worden sind, sind weit entfernt von den Orten, wo sich auch die Tiere aufhielten, weil wir eben halt im Inneren der Erde uns befinden. Und das Letzte, was uns erzählt wird, ist, dass das eine sehr harte Arbeit ist, die der Bergmann ausführen musste. Er musste das Gestein brechen, er musste das Gestein heraustransportieren, damit er eben an das eigentliche Erz, an das eigentliche Mineral oder an die entsprechenden Edelsteine herankommen konnte. Also das, was Hiob dort beschreibt in Kapitel 28, das sind erstaunliche Hinweise auf den damaligen Bergbau. Und ich kann nur wiederholen, was ich sagte, diese antiken Minen, die man entdeckt hat, bestätigen im Endeffekt das, was Hiob beschrieben hat. Und eines der schönsten Beispiele, das wird am Ende eben diese Mine sein, die man dort in Timna gefunden hat. Nun, wir machen die Reihenfolge von hinten. Das heißt, wir beschäftigen uns nicht zuerst mit den wertvollsten Metallen, mit dem Gold und mit dem Silber, obwohl es tatsächlich mal eine Zeit gab, da war Eisen erheblich wertvoller als Gold. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen, aber wir haben außerbiblische Zeugen, die das ganz klar bestätigen. Denn Eisen herzustellen war gar nicht so einfach. Aber wir fangen von hinten an, und das ist eben das Blei. Und das Blei, das hatte verschiedene Aufgaben. Es war sehr schwer oder es ist sehr schwer. Deswegen wird es zum Beispiel als ein Senkblei benutzt in der Schifffahrt, in der Apostelgeschichte, um festzustellen, wie tief das Wasser ist. Oder man benutzte es als eine Art Lot, wenn Häuser gebaut wurden oder Mauern, dass man sie schön senkrecht bauen konnte. Ein anderer Punkt, und das ist das, was uns das Buch Hiob berichtet, dass man Gravuren, die man in Fels gemeißelt hatte, dass man sie mit Blei ausgegossen hatte. Und das machte man wahrscheinlich, damit das Ganze besser zu lesen war, denn frisch gegossenes Blei sieht sehr silbrig aus und das Ganze ist stark reflektierend im Sonnenlicht, sodass diese Inschriften auch von Weitem zu erkennen sind. Man hat tatsächlich solche Spuren gefunden, wo Inschriften mit Metall ausgegossen worden sind, und Blei ist natürlich sehr weich, man kann es immer wieder nachpolieren, sodass der Glanz doch lange Zeit erhalten geblieben ist. Man konnte es auch einsetzen, um Fischernetze zu beschweren. Aber die Hauptaufgabe des Bleis, die es damals hatte, war, dass man es mit Metallen zusammen mischte und durch ein solches Gemisch eine Schmelzpunkterniedrigung erhielt. Wir dürfen eins nicht vergessen, so Metalle wie Silber oder Eisen oder Gold, die haben manchmal recht hohe Schmelzpunkte. Für uns ist heutzutage kein Problem, solche Metalle zur Schmelze zu bringen. Aber mit den damaligen Möglichkeiten, die man hatte, war das eben nicht so einfach. Und so setzte man eben das Blei ein und das sorgte dann dafür, dass man das Silber reinigen konnte. Das heißt, das Blei reagierte mit den Unreinheiten oder mit den Metallen oder Verunreinigungen, die noch beim Silber zugegen waren, um sie aus dem Silber herauszuholen, um das Silber eben zu reinigen. Oder es diente zum Beispiel auch zum Beschweren, das heißt, wenn man bestimmte Gefäße hatte, dann legte man einen Bleideckel obendrauf und dann konnte man sicher sein, dass das nicht so einfach zu öffnen gewesen ist. In dieser interessanten Stelle in dem Propheten Jeremia in Kapitel 6, da vergleicht im Endeffekt Gott sein Volk mit Silber. Und Gott sagt zu seinem Volk, dass sie in seinen Augen eigentlich wie gereinigtes Silber sein sollten. Und damit dieses Silber eben gereinigt werden kann, wird eben Blei hinzugefügt, damit die Reinigung funktioniert. Aber, sagt Gott, dieses Volk ist so ungehorsam, dass überhaupt nicht genug Blei da ist, um die Sünden dieses Volkes hinwegzutun. Hier geht es also gar nicht um die Frage, ob ungläubige Menschen zu Gott kommen können oder ob das Werk des Herrn Jesus so groß ist, dass wirklich jeder zu Gott kommen kann. Da sagt die Bibel ganz klar, dass das Werk des Herrn Jesus im Blick auf alle Menschen geschieht, sodass jeder Mensch kommen kann. Stellvertretend ist der Jesus für diejenigen am Kreuz gestorben, die mit ihrer Sünde gekommen sind. Wir werden gleich noch sehen, dass das Silber ein wunderbares Bild davon ist, von der Erlösung, die dort am Kreuz von Golgatha stattfand. Hier bezieht sich das mehr auf Gläubige oder auf solche, die sagen, dass sie gläubig sind. Vielleicht heute auf die große Gruppe der Christen, worunter auch die Namenschristen zählen, die gar keine echte Beziehung aus Gott haben. Und Gott sagt, eure Sünden, die vielen Dinge, die wir getan haben, die sind so groß, dass die Menge am Blei überhaupt nicht mehr ausreicht, um dieses Volk zu reinigen. Das ist schon ein ernster Hinweis auch an uns, die Gläubigen, dass wir unser Leben so führen sollen, dass es wirklich zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes ist. Das heißt, dass wir in unserem Leben das tun, woran Gott Wohlgefallen und Freude hat. Das heißt für Christen nichts anderes, als dass sie ihr Leben nach dem Wort Gottes ausrichten, dass sie ihr Leben eben mit Christus leben. Das Blei ist hier das Mittel, das im Endeffekt dieses Silber reinigt. Und darum ist das eine ganz, ganz starke Warnung, die Gott hier ausgesprochen hat. Ein anderes Mittel, was in der Bibel noch erwähnt wird, das ist das Zinn. Und während das Blei ein ganz unedles Metall ist, ist das Zinn ein Halbedelmetall. Es liegt also sozusagen zwischen den Edelmetallen, worunter die bekanntesten Gold und Silber sind, und eben den unedlen Metallen, wie zum Beispiel Blei und Eisen. Es nimmt so eine gewisse Zwischenstellung ein. Es wird in der Bibel nur ganz wenig erwähnt, ich glaube insgesamt an 6 Stellen. Und man gewann es in der Regel beim Schmelzen von Silbererz, weil dort eine gewisse Menge Zinn zugegen ist und dadurch wurde es abgeschieden. Ich sage nicht, dass die Menschen das damals durch naturwissenschaftliche Berechnungen herausgefunden haben, sondern die haben versucht, Silber zu reinigen. Und als sie Silber reinigten, hatten sie am Ende eine Schlacke und das reine Silber. Und als sie sich diese Schlacke anguckten, dann entdeckten sie, dass in dieser Schlacke auch Metallkügelchen gewesen sind, die aber völlig anders aussahen als Silber, sich anders anfühlten und irgendwie andere Eigenschaften hatten. Und auf diese Art und Weise hat man dann ein weiteres Metall gefunden, das man eben auch benutzen konnte, nämlich das Zinn. Und das Zinn, das wird nicht für viele Dinge benutzt. Ein Punkt ist, dass es etwas schwierig ist und dass man es ebenfalls als ein Lot benutzen konnte. Aber eine andere Aufgabe des Zinn war es, dass man es dem Kupfer hinzugab und dass man dadurch die Bronze erhielt. Das heißt, wenn ich Kupfer mit Zinn mische, bekomme ich eine Legierung und das ist die Bronze. Und wenn wir uns nachher Kupfer angucken, dann ist es in der Bibel nicht ganz klar, ob da wirklich die Rede von Kupfer ist, ob da noch die Rede von Kupfererz ist oder ob die Rede von Bronze ist. Es wird in der Regel immer das gleiche hebräische Wort benutzt. Aber die Hauptaufgabe von Zinn war es eben, Legierungen herzustellen, eben Bronze, Kupfer und Zinn gemischt. Man kannte damals auch andere Legierungen in der Antike, aber sie werden alle nicht in der Bibel erwähnt und darum will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Also es kommt insgesamt 6-mal vor. In 4. Mose 31, wir haben das eben erwähnt, da wird es aufgezählt in einer Reihe von Metallen, die damals benutzt wurden, mit denen damals gehandelt worden ist. Das gleiche findet man in Jesaja 1 in Vers 25 und da ist es eben Bestandteil der Schlacke. Und man hat es eben benutzt, um Schmelzpunkte zu erniedrigen oder eben auch, um Bronzen herzustellen. Eine interessante Stelle ist noch in Ezekiel 27, da wird es als Zahlungsmittel benutzt. Das heißt, man hat im Endeffekt auch da mit Stücken gehandelt oder man hat sie abgewogen, um damit andere Dinge kaufen zu können. Und dann haben wir noch den Hinweis in Sacharja 4, Vers 10, da wird es als ein Lot verwendet, um sozusagen dem Volk Gottes zu sagen, was der Weg ist, den es gehen soll. Und dort wird uns das Volk Gottes beschrieben als ein Volk, das nur eine geringe Kraft hat, weil eben die äußeren Umstände so niederdrückend sind, dass die volle Kraft, die eigentlich im Volk Gottes da sein sollte, dass sie nach außen nicht zur Wirkung kommt. Und vielleicht ist das Zinn ein Bild eben von dieser geringen Kraft, die heute in dem Volk Gottes vorhanden ist. Der Prophet Habakuk sagt an einer Stelle in Kapitel 1, ich glaube Vers 4, dass die vielen, ich sag mal, Namenschristen, die es heutzutage gibt, dem Wort Gottes seine äußere Kraft nehmen. Das heißt, die innere Kraft kann niemand dem Wort Gottes wegnehmen. Aber man kann die wahren Aussagen des Wortes Gottes, die kann man so falsch darstellen, dass die wirkliche Wirksamkeit, die wirkliche Kraft, die in dem Wort Gottes ist, dass sie eben nicht mehr zur Wirkung kommt. Und so spricht dieses Zinn, jedenfalls dort in dieser Stelle in dem Buch Sacharja, spricht es eben von der geringen, von der schwachen Kraft. Und ich sag mal, die auch heute noch im Volk Gottes vorhanden ist. Aber lieber eine schwache Kraft als eben überhaupt keine Kraft. Und damit kommen wir jetzt eigentlich zu den interessanteren Metallen, zu den Metallen, die in der Bibel viel häufiger erwähnt werden, wie zum Beispiel das Eisen. Und das Eisen, das ist ein ganz interessantes Material. Denn erstaunlicherweise finden wir die erste Erwähnung von Eisen schon in 1. Mose 4, Vers 22. Und da heißt es, und Zilla, auch sie gebar, und zwar Tubal-Kain, einen Hämmerer von allerlei Schneidewerkzeug aus Kupfer und Eisen. Und wir sind ja in einer Zeit lange, lange vor Abraham. Wenn Abraham also ungefähr 2200 vor Christus lebte, dann sind wir mindestens 1000, wenn nicht 2000 Jahre vor Abraham. Und man kann die Frage stellen, war es denn überhaupt möglich, dass die Menschen damals Eisen aus Eisenerz gewinnen konnten? Denn wir brauchen eine Temperatur von mindestens 1500 Grad, was ein normales Kohlefeuer überhaupt nicht hergibt. Die einzige Möglichkeit, die man damals hatte, war, dass man noch Luft hinzufügte in Form von Blasebalgen oder dass man die Öfen so geschickt aufbaute, dass im Endeffekt der Wind direkt hineinblies, wodurch eben Sauerstoff in das Feuer gepustet wurde, wodurch die Temperatur sich drastisch erhöhte. Die große Frage ist, waren die Menschen damals dazu schon in der Lage? Oder ist das einfach nur eine, ich sag mal, Geschichte, die hier steht, die überhaupt keinen wahren Hintergrund hat? Das heißt, das mit dem Eisen ist schon ein interessanter Punkt, denn die Eisenzeit begann eigentlich erst um 1200 vor Christus. Und das ist 1000 Jahre nach Abraham. Das ist ungefähr 300 Jahre nach Mose. Und wie ist es dann möglich, dass wir in 1. Mose 4 schon die Erwähnung von Eisen finden? Also haben wir vielleicht doch einen Fehler in der Bibel und ist die Bibel eben doch nicht so genau, wie ich das vorhin gesagt habe. Nun, das Hochinteressante ist, dass es zwei Möglichkeiten gibt, Artefakte, das sind also Gegenstände, die Menschen erzeugt haben, aus Eisen herzustellen. Nämlich es gibt einmal die Möglichkeit, dass man meteoritisches Eisen nimmt. Ungefähr 5-10% der Meteorite, die hier auf diese Erde gefallen sind, das sind Eisenmeteorite. Und Eisenmeteorite haben das große Kennzeichen, dass sie eine größere Menge an Nickel enthalten. Wenn ich dagegen Eisen aus Eisenerz gewinne, ist es in der Regel nickelfrei. Und jetzt hat man die Objekte, die man gefunden hat, die viele tausend Jahre alt sind, hat man daraufhin untersucht. Und das eine Interessante, was man festgestellt hat, ist in den alten Sprachen, dass die Worte für Eisen sowohl in der ägyptischen, sumerischen als auch in der hethitischen Sprache, wenn man es direkt übersetzt, Himmelseisen bedeutet. Das heißt, der Ursprung des Wortes Eisens, natürlich nicht des deutschen Wortes, aber in den damaligen antiken Sprachen, belegt ganz klar, dass das Eisen ist, das vom Himmel auf diese Erde gekommen ist. Und das lässt eben den Schluss zu, dass es sich tatsächlich um Meteoriteneisen handelt. Dann hat man die einzelnen Objekte untersucht, zum Beispiel einen Armreif aus Gaziantep, eine Stadt in der Türkei, oder Eisenobjekte aus den Fürstengräber von Alakahüyük. Das ist ebenfalls eine Ausgrabungsstätte in der Türkei, die viele, viele tausend Jahre alt ist. Also lange vor der Zeit Abrahams lebten dort Menschen und haben schon Eisen bearbeitet. Und diese Untersuchungen zeigen ganz klar, dass es sich um meteoritisches Eisen handelt. Das heißt, das, was wir dort in 1. Mose 4 lesen, da lesen wir nämlich nicht, dass es diesen Tubal-Kain gab, der Eisen aus Eisenerz geschmolzen hat, sondern er war ein Hämmerer von Eisen, das heißt, er hat dieses Eisen geschmiedet. Und dafür brauche ich das Eisen nicht in die Schmelze zu bringen, dafür muss ich es nur entsprechend erhitzen. Und das geht natürlich mit meteoritischem Eisen sehr gut. Das heißt, das, was wir dort in 1. Mose 4 finden, ist überhaupt kein Widerspruch zu dem, was die Archäologie herausgefunden hat, sondern ist damit in einer wunderbaren Übereinstimmung, nämlich dass man meteoritisches Eisen hätte nehmen können, um es entsprechend zu bearbeiten. Wir sehen dort oben ein solches Schwert oder die Reste von einem solchen Kurzschwert eben aus einem dieser Fürstengräber, aus dieser Ausgrabungsstätte, aus diesem Ausgrabungshügel in der heutigen Türkei. Allerdings weiß man, dass auch in der Antike mittlerweile Schmelzöfen hergestellt wurden, um Eisen zu produzieren. Es ist also nicht etwas, was man damals nicht tun konnte. Aufgrund dessen, dass die Eisenherstellung so kompliziert ist, war Eisen extrem teuer. Das heißt, in der Zeit von Abraham zeigt uns eine alte Keilschrifttafel, reichten 8 Sekel Gold nicht aus, um 1 Sekel Eisen zu kaufen. Das heißt, für 1 Stück Eisen braucht man mindestens die 8-fache Menge an Gold. So wertvoll ist Eisen damals gewesen. Und das lag natürlich daran, dass man das Eisen, wenn man von dem meteoritischen Eisen einmal absieht, durch Zufall nur bekommen hat. Nämlich dann, wenn man Kupfer herstellt. Und wenn man Kupfer herstellt und man gibt etwas Kohlenstoff dazu, also Kohle, und man erhitzt das und aus Versehen kommt sehr viel Sauerstoff da dran, dann ist die Reaktionstemperatur sehr hoch und dann findet man in der Schlacke plötzlich auch Eisenstücke, so Eisenkugeln oder wie sie mal aus, oder so Eisenschwamm. Und so hat man festgestellt, dass eben bei der Kupferherstellung noch ein zweites Produkt anfällt, nämlich eben dieses Eisen. Es war also nur ein Nebenprodukt. Und damit ist völlig klar, dass man sehr viel Kupfer bearbeiten musste, um ein klein wenig Eisen zu bekommen. Und deswegen war der Preis von Eisen so immens hoch. Die Hethiter in Kleinasien waren wahrscheinlich die ersten Eisenschmelzer. Und im Libanon, nördlich von Israel, wurden auch die entsprechenden Schmelzöfen gefunden, die immerhin eine Höhe von 3 Metern und einen Durchmesser von 1 Meter hatten. Und man weiß durch Untersuchungen, dass sie mit Kohle geheizt wurden. Und hier sieht man einen solchen Ofen. Man sieht, das sind sogenannte Rennöfen. Das heißt nicht, dass irgend von den Arbeitern dort rennen musste, damit das Ganze funktionierte. Auch nicht, dass denen vielleicht der Schweiß ran, weil das so anstrengend war, diese Öfen zu bestücken. Sondern Rennöfen kommt von Rennen, nämlich von Rinnen. Und das heißt, dass die Schlacke aus diesen Öfen rausrinnt, also rausläuft. Daher kommt dieser Name. Man sieht die abwechselnde Schichtung zwischen Holzkohle und Eisenerz. Und man sieht dann unten eine Luftzufuhr. Und diese Luftzufuhr konnte man entweder mit dem Blasebalg erreichen, indem jemand immer wieder diese steinernen Blasebälche trat, oder man baute den Ofen so geschickt, dass Fallwände in diese Luftzufuhr bliesen. Wie dem auch sei, in beiden Fällen erreichte man eine extrem hohe Temperatur. Und dennoch war die Eisenherstellung sehr kompliziert. Man schaffte an einem Tag ungefähr einige Kilogramm. Also man musste 10 Stunden hart arbeiten, um ungefähr 1 Kilogramm Eisen zu bekommen. Und das war natürlich immens aufwendig. Noch gar nicht ist da der Preis drinnen, um das Eisenerz überhaupt erst einmal abzubauen. Nun, die Verwendung war natürlich sehr wichtig für Handwerkzeug, für eiserne Wagen, die man damals schon hatte, die natürlich dann mit Pferden oder anderen Tieren gezogen wurden, für Sägen, für Ackerbaugeräte, aber auch für Götzenbilder benutzte man Eisen. Man konnte es also, ich sage mal, für sehr friedfertige Sachen benutzen, aber man konnte auch aus Eisen die schrecklichsten Kriegswaffen herstellen, die es damals gab. Hier sieht man eine solche Skizze von einer Ausgrabungsstätte, wie man sich das vorstellt. Man sieht dort einige von diesen Eisenöfen. Was hier nicht drauf ist, da sind die Kohlemeiler. Das heißt, dass man also Kohle gewonnen hat, indem man normales Holz entsprechend erhitzte, dass man die Holzkohle bekam, die nötig war. Man sieht hinten im Hintergrund die Arbeiter, die das Erz zerschlagen, um kleine Stücke zu bekommen, weil dann die Oberfläche größer ist und das mit dem Herausschmelzen und Reduzieren besser gelang. Also das ist so eine typische Arbeitsstätte, wie das damals in der Antike stattfand. Und die meisten Arbeiten geschahen natürlich durch Sklaven. Beaufsichtigt wurden sie von Fachleuten, die wissen, wie das ging. Plinius der Ältere schreibt was sehr Interessantes in seiner Naturgeschichte. Als nächstes müssen wir vom Eisen reden, von dem die Menschen die besten und die schlimmsten Werkzeuge haben. Mit ihm pflügen wir das Erdreich, pflanzen Bäume, beschneiden unsere Obstbäume und bringen unsere Weinstöcke, indem wir wilde Triebe abschneiden, dazu sich zu verjüngen. Mit Eisen bauen wir Häuser, behauen Steine. Es dient allem möglichen Nutzen. Es dient aber auch Kriegen, Blutvergießen und Räubereien. Nicht allein im Nahkampf, sondern auch im Wurf und Flug. Von einer Wurfmaschine geschleudert oder durch starke Arme geschleudert, bald sogar befiedert. Das halte ich für die boshafteste Arglist des menschlichen Geistes. Plinius zeigt hier etwas, was die Bibel an vielen, vielen Stellen sagt, dass sich das Herz des Menschen im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende nicht verändert hat. Und der Mensch ist heute noch genauso wie zu der Zeit, wo Plinius ihn beschreibt. Und das ist die Zeit des Neuen Testaments. Und der Mensch ist genauso wie zur Zeit des Alten Testamentes, wo er ebenfalls von Gott beschrieben wird. Gott sagt selbst einmal, dass er auf diese Erde blickte und suchte, ob er jemanden fand, der das tat, was zu seiner Ehre und Verherrlichung gewesen ist. Und da musste Gott sagen, da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Also die Bibel fällt damit ein Urteil über den Menschen, nämlich dass jeder Mensch zunächst einmal verloren ist, ewig getrennt ist von Gott und dass der Mensch überhaupt keine Möglichkeit hat, in die Gegenwart Gottes zu kommen und dass Gott deswegen eine geniale Idee hatte. Und diese geniale Idee bestand darin, dass Gott seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat, dass sein Sohn Mensch geworden ist und dieses herrliche Werk am Kreuz vollbracht hat. Und dass damit plötzlich der Weg wieder offen ist, dass ein Mensch zu Gott kommen kann. nämlich indem er an Jesus Christus glaubt und ihm seine Sünden bekennt. Das ist der einzige Weg, wie ein Mensch zu Gott kommen kann. Das Eisen, das wird in der Bibel mehrmals erwähnt. Und es zeigt uns, es ist ein Bild für Unbeugsamkeit. Das Wort hat vielleicht in unseren Augen immer einen negativen Touch, aber es wird einmal auch benutzt in Bezug auf den Herrn Jesus, nämlich dass er einmal im tausendjährigen Reich mit eiserner Rute regieren wird. Das heißt, dass dieser Gott, der jetzt ein Gott der Gnade und ein Gott der Liebe ist, er wird einmal ein Gott des Gerichtes sein. Und es wird einmal eine Zeitspanne auf dieser Erde geben, wo Gott Sünde sofort bestrafen wird, die ein Mensch tut. Das heißt, wenn jemand sich offen gegen Gott erhebt, dann wird Gott ihn sofort töten. Das ist nicht die Zeit, in der wir jetzt leben. Und das ist auch nicht die Zeit des Alten Testamentes. Wir leben jetzt in der Zeit der Gnade. Und Gott hat sehr viel Geduld mit uns. Sehr viel Geduld mit unseren Fehlern, mit unseren Schwachheiten. Ich sag mal, mit all dem Mist, den wir in unserem Leben tun. Und Gott bietet uns immer wieder seine unbeschreibbare Gnade an. Auf der anderen Seite im negativen Sinn ist es eben die Widerspenstigkeit und die Härte des Menschen. Sag das noch einmal, der Mensch hat sich nicht verändert während der Jahrtausende. Und das ist die geistliche Bedeutung des Eisens im Alten und im Neuen Testament. Noch einmal, Gott benutzt diese Metalle. Gott zeigt uns damit, was die Menschen damals konnten und dass die Menschen nicht dümmer gewesen sind als wir heutzutage. Und dass sie die Möglichkeiten, die sie hatten, dass sie voll ausgeschöpft hatten. Aber Gott benutzt diese Metalle auch als eine ganz wichtige Bildersprache, wo er uns wichtige Lektionen für unser Leben mitgeben möchte. Und das finden wir auch bei dem nächsten Metall, bei dem Kupfer oder Erz oder Bronze, das ebenfalls zum ersten Mal in 1. Mose 4, Vers 22 erwähnt wird. Auch da muss es uns nicht erstaunen, denn Kupfer kann wie Silber und Gold auch als gediegenes Metall vorkommen. Das heißt, man findet es direkt als fertige Kupfernuggets irgendwo im Erdboden. Solche Stellen gibt es, da kann man das Kupfer so rausholen, da muss man es noch ein klein wenig reinigen und fertig. Aber meistens haben wir Kupfererz, was man aufschmelzen muss. Aber eine Temperatur von ungefähr 1100 Grad kann man mit einem guten Kohlefeuer erreichen, ohne dass man unbedingt Luft hinzublasen muss, obwohl man das damals getan hatte, wie wir das in Timna gleich sehen werden. Wofür hat man Kupfer benutzt? Einmal für Wägesteine. Da hat man Kupfer aber auch mit Zinn vermischt, um diese Bronzemünzen herzustellen, die immer wieder in der Bibel erwähnt werden. Kupfer wurde in der Stiftshütte und im Tempel Salomos benutzt. Das heißt, das Waschbecken und der Brandopferaltar waren aus Kupfer hergestellt worden. Und wir sehen gleich, was die wichtige Bedeutung davon ist. Man benutzt es als Zahlungsmittel, als Waffenrüstung, für Ketten, aber auch wieder für Götzenbilder und sogar Musikinstrumente wurden aus Kupfer hergestellt. Und dann gibt es einen interessanten Ausdruck in der Offenbarung, da ist die Rede von dem glänzenden Kupfer. Und das meint wahrscheinlich, ich habe das hier hingeschrieben, dieses leuchtende Kupfer, wie in Daniel 10, Vers 6. Und das war wahrscheinlich eine Legierung aus Kupfer, Gold und Silber zusammen, dieses korinthische Kupfer, das außergewöhnlich glänzend gewesen ist. Und das zeigt uns eben, dass die Menschen damals schon in der Lage waren, verschiedene Metalle miteinander zu schmelzen, um dann besondere Legierungen hervorzubringen. Nun, wie das mit dem Kupferabbau ging, das sieht man wunderbar in Timna. Und man sieht, dass Timna hier im Süden von Israel liegt. Und dort gibt es einen Berg, der heißt ebenfalls Timna. Und in diesem Berg und in den Tiefen dieses Berges, da kann man tatsächlich Kupfer abbauen. Da gibt es gewaltige Kupferminen und man sieht hier diese ganze Mining Area, wie das in der Antike im Endeffekt abgebaut worden ist. Und zwar ist das mindestens seit dem 3. Jahrtausend vor Christus archäologisch belegt. Der Höhepunkt dieses Kupferabbaus, den haben wir in der frühen Eisenzeit, also in der Zeit von Salomo. Und vielleicht war das mit ein Grund, warum Salomo so reich gewesen ist in der damaligen Zeit. Gott hat es seinem Volk übrigens verheißen, denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, dessen Steine Eisen sind und aus dessen Bergen du Kupfer hauen wirst. Und es ist tatsächlich so, dass Kupfer findet man nur dort, wo kleinere Berghügel sind, und das ist im Süden von Israel, während Eisen mehr oder weniger über einen Großteil des Landes verteilt ist. Aber Gott hat ganz klar gesagt, dass er sein Volk in eine solche Gegend bringen wird. Das Ausgrabungsgebiet ist sehr komplex, die Gewinnung ist sehr aufwendig und man braucht sehr, sehr viele Arbeiter und der Transport über lange Strecken war notwendig. Denn von Timna bis nach Jerusalem sind es einige hundert Kilometer. Und man weiß heute ganz sicher, dass das ganze Material und auch die Nahrung immer wieder von Jerusalem darunter transportiert worden ist. Man kennt sogar die Wege, die gegangen worden sind. Woher wissen das die Archäologen? Ich habe es dort hingeschrieben, weil man Eselsdung gefunden hat. Und das ist natürlich immer etwas sehr Gutes, wenn man das in Ausgrabungsstätte findet, denn der wird dann mit Kunstharz ausgegossen. Und wenn man ihn mit Kunstharz ausgegossen hat, dann wird er in dünne Scheiben geschnitten. Und die legt man unter ein Mikroskop und dann kann man feststellen, welche Samenkörner in diesem Eselsdung vorhanden sind. Und das, was man hier nachgewiesen hat, war eine besondere Grapefruitart, die ausschließlich ab Jerusalem und nördlich in Israel vorkommt. Und das zeigt uns eben, dass man in der damaligen Zeit, schon viele, viele tausend Jahre her, gewaltige Handelswege hatte, um im Endeffekt in diesen Kupferminen arbeiten zu können. Und hier sieht man ein solches Bergarbeiterlager. Hier oben sieht man im Endeffekt man sieht da oben jedenfalls diese Stellen, diese Kreise, wo im Endeffekt das Kupfererz geschmolzen wurde. Man sieht dann interessanterweise hier vorne diese Bereiche, wo Getreide angebaut wurde. Erinnern wir uns noch an das, was Hiob geschrieben hat, dass oben auf der Erde, daher kommt das Brot. Da wird das Getreide angebaut, woraus man das Brot herstellt. Und tiefer, wenn man die Stollen gräbt, dann kommt man im Endeffekt an die Mineralien, die man braucht, um daraus das Kupfer herzustellen. Also das, was die Archäologen hier in Timna nachgewiesen haben, das ist das, was Hiob schon in seinem Buch geschrieben hat. Wir haben in den Einleitungsworten gehört, dass es wahrscheinlich das älteste Buch der Bibel überhaupt ist. Also noch einmal, wenn Hiob solche Dinge beschreibt, und er beschreibt sie unter der Leitung Gottes, dann beschreibt er die Wahrheit, und dann zeigt er uns, wie es damals tatsächlich gewesen ist. Man sieht, dass dort solche Stollen gegraben wurden, solche Schächten nach unten. Man hat sogar die Stufen nachgewiesen, die man in diese Schächte reingegraben hat, dass man überhaupt herabsteigen konnte. Und dann sieht man im Endeffekt die harte Arbeit eines solchen Arbeiters, der dort auf dem Bauch liegend das ganze Material abtragen musste, damit es anschließend herausgebracht werden konnte. Es ist völlig klar, dass man in solchen Schächten Licht braucht und das ist eben das, was damals die Öllampen lieferten. Also es ist genau das, was im Buch Hiob steht, was hier in Timna archäologisch nachgewiesen worden ist. Hier sieht man dann die Fotos, wie es dort aussieht. Man sieht hier im Endeffekt die einzelnen Stellen, wo die Schächte nach unten gehen. Und wenn man einmal in diese Schächte hineingeht, man sieht das da oben, man kann das heutzutage tatsächlich noch tun, dass man diese alten Stufen runterklettert, dann sieht man diese einzelnen Stollen, die nach links und rechts weglaufen, wo dann eben der Arbeiter reingekrochen ist, um dann das Material herauszuholen. Man kriegt vielleicht auch hier ein kleines Gefühl über die Größe, wie das damals gewesen ist. Also dass das schon eine sehr harte Arbeit damals im Bergbau war. Heute ist es wahrscheinlich auch nicht viel angenehmer, auch wenn Maschinen und sowas eingesetzt werden können. Aber so war der Abbau, es entspricht dem, was wir im Buch Hiob finden. Also das Herausholen des Materials, dafür brauchte man nicht viel Know-how. Dafür brauchte man Arbeitskräfte, die mit Hammer und Meißel umgehen konnten. die in der Lage waren, das Gestein zu spalten, vielleicht auch mit Feuer oder eben auch mit Wasser. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann Holzkeile hineintreiben, man kann sie anschließend immer wieder bewässern, dadurch quellen sie auf und dadurch sprengen sie das Gestein auseinander. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch in der Antike, wie man das Gestein zerkleinern konnte und die Mineralien nach oben bringen konnte. Aber das Umwandeln von diesem Material in Metall, dafür war ein hohes Maß an Know-how notwendig. Man musste einen Ofen aus Lehm bauen. Die richtige Menge an Sauerstoff und Holzkohle brauchte man. Mindestens 1080 Grad ungefähr. Das war machbar, weil man schon Brennöfen hatte, um Keramik zu brennen. Dazu waren Blasebalken notwendig, um die richtige Menge an Luftsauerstoff einzublasen. Außerdem brauchte man genau die richtige Mischung und das richtige Verhältnis von verschiedenen Mineralien, damit das Ganze funktionierte. Das Ganze zeigt uns ein klein wenig das große Know-how, was die Menschen damals schon hatten. Die Menschen waren damals nicht dümmer als die Menschen von heute. Sie hatten nicht die gleichen Materialien, die wir heute haben. Sie hatten noch nicht so moderne Dinge, wie wir sie heutzutage besitzen, aber sie waren nicht dümmer als wir. Etwas, was eigentlich überhaupt nicht in das Weltbild der Evolution passt. Und deswegen spricht auch die Bibel nirgends von Evolution, sondern immer wieder von einem Schöpfergott. Und dieser Schöpfergott hat auch den Menschen gemacht. Und es steht außer Frage, dass das erste Menschenpaar, Adam und Eva, sehr intelligent gewesen sein muss. Denn Adam war in der Lage, jedes Tier zu benennen, das zu ihm kam. Und benennen heißt, das Tier beobachten und aufgrund der Beobachtungen ihm einen entsprechenden Namen zu geben, das dieses Tier charakterisiert. Und das zeigt uns, dass die Bibel ganz klar dem ersten Menschenpaar eine hohe Intelligenz zuschreibt. Hier sieht man in Timna ausgegraben solche typischen Brennöfen, wie sie da oben stehen. Und unten sieht man die Blasebalge, hergestellt aus Leder und eben aus Gesteinsplatten, die man immer wieder treten musste, um genug Sauerstoff oder Luft in diese Brennöfen hineinzubekommen. Man brauchte ungefähr 10 bis 12 Stunden, um anschließend 5 Kilogramm Kupfer zu erhalten. Also man kann sich vorstellen, dass Kupfer ein sehr wertvolles Material gewesen ist. In 1. Mose 4 wird uns gesagt, dass Schneidwerkzeuge hergestellt werden. Dann lesen wir es erst wieder in 2. Mose 25 und man braucht dort ungefähr 2,5 Tonnen Kupfer für das Zelt der Zusammenkunft. Das heißt für das Heiligtum des Volkes Israel, das eben ein Zelt gewesen ist, weil es transportabel sein musste für den Weg durch die Wüste. 2,5 Tonnen Kupfer, wenn ich eben gesagt habe, 5 Kilogramm schafft man ungefähr am Tag mit einem Brennofen, dann kann man sich vorstellen, was das für eine gewaltige Menge an Kupfer ist, die dort eingesetzt worden ist. Und aus diesem Kupfer wurde das Waschbecken und der Brandopferaltar gemacht. Und wer dieses Zelt der Zusammenkunft kennt, da haben wir zuerst eine äußere Umzäunung. Und in der Mitte dieser Fläche steht sozusagen das eigentliche Heiligtum, wo man zu Gott kommen kann und wo man Gott anbeten und preisen kann. Doch bevor man in dieses Heiligtum kommt, da muss man zuerst an diesem Brandopferaltar und an dem Waschbecken vorbei. Man muss zunächst einmal Gott ein Opfer bringen. Und vom Prinzip her sagt uns das, dass ein Mensch erst dann Gott anbeten kann, wenn er ein Kind Gottes geworden ist. Wenn er eben mit seiner Sündenschuld zu Gott gekommen ist, wenn er, ich sag mal, in gewisser Weise Gott etwas dargebracht hat, nämlich seine ganze Sündenschuld, und wenn er verstanden hat, dass der Herr Jesus für ihn persönlich am Kreuz gestorben ist. Kupfer ist ein Symbol für die Gerechtigkeit gemäß den Ansprüchen Gottes. Aber hier ist kein Mensch auf dieser Erde, der diesen Ansprüchen genügt. Mit einer einzigen Ausnahme, und das war sein eigener Sohn, Jesus Christus, der auf dieser Erde lebte. Der einzige Mensch, der nie eine einzige Sünde in seinem Leben getan hatte. Der deswegen den Ansprüchen Gottes vollkommen genügte. Und der deswegen dieses Opfer sein konnte, dort am Kreuz von Golgatha. Der diese Gerechtigkeit vollkommen darstellte. Und so haben wir dort diesen Altar Und wir haben dort dieses Waschbecken, wo man sich reinigen musste, bevor man in dieses eigentliche Zelt gehen konnte, um Gott etwas zu bringen. Das alles hat eine geistliche Bedeutung, auf die ich jetzt hier auch nicht aus Zeitgründen weiter eingehen kann. Ich will noch kurz zu den beiden letzten Metallen kommen, die in der Bibel erwähnt werden. Und das sind die, die mit am häufigsten vorkommen und auch den größten Wert in der heutigen Zeit und ich sage mal in der Zeit ab Mose hatten. Noch einmal, in der Zeit um Abraham, da war Eisen wahrscheinlich erheblich wertvoller als Gold, weil die Herstellung so schwierig gewesen ist. Und wenn man von meteoritischem Eisen mal absieht, was es auch nicht überall gibt, dann war das ein Nebenprodukt bei der Kupfergewinnung in kleinsten Mengen. Man musste also riesige Mengen an Kupfer gewinnen, um größere Eisenmengen zu bekommen. Und irgendwann kam man wodurch auch immer auf die Idee, dass man das auch aus bestimmten Mineralien gewinnen konnte. Jedenfalls Silber an sich kann man aus Silbererz oder eben auch als gediegenes Silber im Erdreich finden. Silber und Gold, ja, kommt wie Kupfer gediegen in der Natur vor und man kann es leicht bearbeiten. Und deswegen wurde es auch schon benutzt, bevor man Kupfer benutzte und lange bevor man Eisen benutzte. Was ist die Hauptaufgabe von Silber? Man benutzt es als Zahlungsmittel, als Tauschobjekt. Wenn man noch kein Geld hatte, dann hat man Silberstücke abgewogen. Wenn es im Alten Testament heißt, dass mit Silberstücken bezahlt wurde, dann waren das nicht Münzen, die einen nominellen Wert hatten, sondern das waren einzelne Stücke, die schon, ich sag mal, eine genormte Größe hatten, mehr oder weniger, die man entweder dann abzählte oder die man eben auf Balkenwagen ausgewogen hatte, womit dann bezahlt wurde. Man hat daraus Kronen hergestellt, man hat daraus Musikinstrumente hergestellt, man hat daraus auch Spiegel hergestellt. Die Spiegel in der Antike bestanden entweder aus polierten Kupferplatten oder aus polierten Silberplatten, denen man dann noch einen kleinen Stiel angeheftet hat, eben wie so eine Art Halterung, womit man ihn festhalten konnte, um dann eben zu sehen, wie man beschaffen war. Ebenfalls wurden größere Mengen bei der Stiftshütte benutzt und später natürlich auch bei dem Tempel und auch aus dem Silber wurden Götzenbilder gegossen. Das heißt, diese Metalle, die so sehr von göttlichen Eigenschaften sprechen, die wurden von den Menschen missbraucht, um etwas herzustellen, was man sozusagen neben Gott aufstellen wollte, nämlich solche Götzenfiguren. Silber ist ein Bild des Preises, den der Herr Jesus für die Erlösung von Sündern bezahlt hat. Wenn man hier ein solches Bild von der Stiftshütte sieht, dann sieht man hier vorne, wo die Decken drüber liegen, da sieht man so einzelne Bretter drunter erscheinen, die mit Gold überzogen sind. Und diese Bretter, dieses Akazienholz, ist ein Bild von den einzelnen Gläubigen, die dieses Haus Gottes bilden. Natürlich ist das im Alten Testament noch ein Geheimnis, Christus und die Versammlung, was im Neuen Testament vollkommen offenbart ist. Und unter Versammlung verstehe ich alle Gläubigen von Pfingsten bis zur Entrückung. Sie bilden das Haus Gottes. Petrus sagt selbst, dass wir lebendige Steine sind, die hinzugefügt worden sind zu diesem ganzen Bau und der immer weiter wächst. Und einmal wird dieser Bau vollendet sein. Und dann wird der Zeitpunkt kommen, wo der Herr Jesus wiederkommen wird und die Gläubigen zu sich in die Herrlichkeit holt. Und wenn ungläubige Menschen, die etwas von dem Evangelium, von der wunderbaren Botschaft Gottes gehört haben, zu diesem Zeitpunkt nicht ihre Sünden bekannt haben und nicht zu Gott umgekehrt sind, für die wird es für ewig zu spät sein. Es gibt ein doppeltes zu spät auf dieser Erde. Das erste zu spät ist, wenn ein Mensch stirbt. Ja, für Gott entscheiden kann man sich nur, solange man lebt. Es wird einmal ein Moment kommen, wo das Leben zu Ende ist. Und das kann schlagartig sein. Autounfall, plötzlicher Herzinfarkt. Kann das Leben in einer Sekunde zu Ende sein. Und wer sich bis dahin nicht für Gott entschieden hat, der geht ewig verloren. Und das zweite zu spät ist, wenn die Entrückung stattfindet. Wenn die Gläubigen in dem Bruchteil einer Sekunde von dieser Erde verschwunden sind und bei Gott in der Herrlichkeit sind. dann ist es für alle die, die etwas von dem Wort Gottes gehört haben, für ewig zu spät. Ein Mensch kann nicht deswegen zu Gott kommen, weil Gott ein Auge zudrückt. Sondern ein Mensch kann zu Gott kommen, weil es jemanden gibt, der die ganze Strafe auf sich genommen hat, ich sag mal, die ich persönlich verdient habe. Und dieser jemand, das war der Herr Jesus dort am Kreuz von Golgatha, der dort für mich zur Sünde gemacht worden ist und den Gott an meiner Stelle bestrafte mit dem Gericht, was ich verdient habe. Und so spricht dieses Silber von diesem Kaufpreis, den der Jesus dort am Kreuz bezahlt hat, für Sünder, damit sie zu Gott kommen können und als Stellvertreter für all die, die gekommen sind. Und deswegen stehen diese Bretter dort in dieser Stiftshütte, sie stehen auf Füße aus Silber, denn das ist die Grundlage für alles. Wer diese Grundlage nicht hat, der geht ewig verloren. Damit kommen wir zu dem letzten Material und das ist das Gold. Es wird ungefähr 320 Mal erwähnt, aber das Interessante an diesem Gold ist, dass wir zig verschiedene hebräische Wörter haben, die man mit Gold übersetzen kann. Davon gibt es einige Wörter, die beschreiben im Endeffekt den Rohzustand des Goldes. Aber dann haben wir auch einige, die beschreiben verschiedene Reinigungsstufen, wie hier das feine Gold, das gediegene Gold oder eben das geläuterte Gold. Wahrscheinlich wurden an verschiedenen Orten verschiedene Methoden angewendet, um Gold zu reinigen. Jetzt wird jemand sagen, ja, aber Gold finden wir doch als Goldnuggets irgendwo im Erdboden. Man braucht es doch nur noch hervorzuholen. Ja, natürlich. Aber das ist rohes Gold, wo zum Teil andere Mineralien noch dran haften, die mit anderen Mineralien verunreinigt sind. Und deswegen muss man dieses Gold reinigen. Dafür reicht es aber nicht, dass man es einfach erhitzt. Dafür muss man noch bestimmte Schritte tun. Man muss manchmal bestimmte Mineralien noch hinzugeben, um die verschiedenen Reinigungsstufen zu erreichen. Eine sehr, sehr aufwendige Geschichte. Aber Gott benutzt extra diese unterschiedlichen Wörter, weil er unterschiedliche Dinge zeigen möchte. Was war die Hauptaufgabe von Gold? Ja, man benutzte es, im AA stellte man Goldstücke her. Und die wurden auch so transportiert, wie so kleine Barren. Kupfer wurde auch so transportiert. Das heißt, wenn der Schmelzer in Timna sein Kupfer hatte, dann wurde das anschließend noch einmal heiß gemacht zu einer Flüssigkeit und die wurde dann in die Erde gegossen in so Löcher, die barrenartig aussahen. Und so wurde das Ganze dann transportiert. Das machte man genauso mit dem Silber, das machte man genauso mit dem Gold. Und dann nahm man einen solchen Goldklumpen, den man hatte, und dann machte man daraus in getriebener Arbeit den Gegenstand, den man benötigte. Manchmal goss man aber auch einen Gegenstand, indem man Gold in eine Form goss. Und dann, wenn man das nachher rausholte, hatte man eben die Form oder den Gegenstand, den man benötigte. Es gab verschiedene Möglichkeiten, dass man es austreiben konnte, indem man das mit dem Hammer bearbeitete oder indem man das in eine Form goss und anschließend hatte. Und ebenfalls finden wir das Gold bei der Stiftshütte, natürlich auch bei dem Tempel Salomos später. Ich will noch kurz zeigen im Endeffekt, was die Bedeutung dieses Goldes ist. Denn das Interessante ist, immer wenn es um die Stiftshütte hier geht, dieses Zelt der Zusammenkunft, das heißt dieses Heiligtum des Volkes Gottes dort in der Wüste, dann gab es zwei verschiedene Arten von Gold. Es gab das ganz normale Gold, das dort benutzt wurde. Und das spricht immer sozusagen von den Gläubigen. Und so sehen wir dort noch einmal diese Holzbretter auf den Silberfüßen, die von außen mit Gold überzogen sind. Innen drin bestanden sie aus Holz, ein Bild des Menschseins. Aber überzogen sind sie mit Gold, mit der göttlichen Gerechtigkeit, weil Gott die Gläubigen in seinem Sohn sieht. Er sieht sie als solche, als hätten sie nie eine einzige Sünde in ihrem Leben getan. Und das, obwohl wir oft so viele Sünden tun. Und das, obwohl wir so viel Mist in unserem Leben machen. Aber dieses Werk des Herrn Jesus am Kreuz war so vollkommen, dass wenn jemand mit seiner Sündenschuld zu Gott gekommen ist, dass ihm auch alle weiteren Sünden vergeben sind, die er noch tun wird. Das heißt natürlich nicht, dass wir einen Freibrief haben zu sündigen. Gott kann auch schon mal ein irdisches Gericht hier auf dieser Erde ausüben. Aber es zeigt auf der anderen Seite, dass alle unsere Sünden vergeben sind und dass Gott uns in seinem Sohn sieht. Und so sehen wir hier diese Bretter aus Holz mit diesem Gold überzogen auf diesen Silberfüßen. Aber unsere Gerechtigkeit, die wir in unbeschreibbarer Gnade von Gott geschenkt bekommen haben, ist längst nicht so viel wert wie die Gerechtigkeit des Herrn Jesus. Und deswegen sind alle Gegenstände in der Stiftshütte, die direkt von dem Herrn Jesus sprechen, eben nicht nur aus Gold, sondern aus reinem Gold. Jedes Mal wird ganz deutlich dort unterschieden, auch später im Tempel, was spricht von dir und mir und was spricht von dem Herrn Jesus, von dem Sohn Gottes. Und so sehen wir dort diesen wunderbaren siebenarmigen Leuchter, den man übrigens aus einem Goldblock herausgetrieben hat. Der wurde nicht gegossen, der wurde mit Hammer und Meißel bearbeitet, bis man dieses Stück hatte. Immer wieder geschmolzen, heiß gemacht, bearbeitet. Aus reinem Gold. Aus einem Gold mit einer besonderen Reinheitsstufe, weil es eben von dem Herrn Jesus spricht. Eben eine Person, die nie gesündigt hat. Das heißt mehrmals im Neuen Testament, dass in dem Herrn Jesus keine Sünde war. Er kannte Sünde nicht. Er tat Sünde nicht. Und trotzdem wurde er am Kreuz zur Sünde gemacht und musste am Kreuz sterben und war in dem Gericht Gottes. Man kann sich die Frage stellen, wie ist das möglich? Wieso Gott straft jemanden, der völlig unschuldig ist? Und die Antwort ist völlig einfach. Weil der Jesus unsere Schuld auf sich genommen hat. Weil er meine Strafe auf sich genommen hat. Und weil er dort beladen mit meiner Sünde während der 3 Stunden der Finsternis von Gott zur Sünde gemacht wurde. Er, der vollkommen gerecht gewesen ist, hat dieses Werk getan, damit Gott mich gerecht sprechen kann. Und deswegen ist es völlig klar, dass Gott jedem Menschen seine Gnade anbietet. Aber es ist auch klar, wenn jemand diese Gnade ablehnt, dass er dann einmal ewig verloren geht. Und ewig verloren heißt wirklich ewig verloren. Dann wird man ewig an einem Ort sein, den die Bibel als Hölle bezeichnet. Auch man den Ausdruck kaum noch benutzen darf. Aber das ist das, was das Wort Gottes ganz klar sagt. Und alle die, die ihn angenommen haben in der Gnadenzeit, die werden einmal bei ihm in der Herrlichkeit sein, in dem Haus des Vaters. All diese Dinge hier, sie sprechen in einer wunderbaren Weise von der Herrlichkeit Gottes, die so vollkommen in dem Herrn Jesus zum Ausdruck gekommen ist. So haben all diese Metalle, die wir gesehen haben, auf der einen Seite eine praktische Bedeutung in dem antiken Leben der Menschen. Und die Bibel zeigt uns, wie technisiert die Menschen damals gewesen sind. Auf der anderen Seite sprechen sie eine ganz wichtige geistliche Sprache zu uns. Und so sagt Petrus, und damit möchte ich schließen, im 1. Petrusbrief einmal, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, den Vätern überlieferten Wandel. Das heißt, es gibt nicht eine Goldmenge, die ausreichend ist, um die Frage der Sünde und Schuld zu klären. Das gesamte Silber und Gold auf dieser Erde reicht nicht aus, um uns in die Gegenwart Gottes zu bringen. Wir können uns diesen Platz bei Gott nicht erkaufen. Und deswegen hat Gott einen völlig anderen Weg gefunden, nämlich sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eine Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Der einzige Weg, dass Gott Sünden vergeben kann, das ist, weil sein Sohn, dieses Lamm ohne Fehl und ohne Flecken, dieses vollkommen sündlose Lamm, freiwillig an das Kreuz gegangen ist und dort die Frage der Sünde und die Frage der Schuld auf sich genommen hat. Der Weg ist für jeden offen. Von der Seite Gottes ist alles geklärt. Aber jetzt ist es die Verantwortung des Menschen, diese Gnade in Anspruch zu nehmen, diesen Weg zu gehen. Nicht umsonst heißt es 3-mal im Hebräerbrief heute, wenn man die Stimme Gottes hört, dann soll man sein Herz nicht verhärten, denn es gibt ein zu spät, ein ewiges zu spät.